30.
Läuft, ja. Ja, 32. Ja, segne dein Wort, Herr. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Niemand ist sich sicher, was für ein Haus, ob Tempel oder... Ja, aber es ist unklar, so ein, ob es jetzt Tempel ist oder ein Haus von David oder ob vielleicht eher das geistige Haus gemeint ist. So ein, irgendwie sind sich da alle uneinig. So, von daher, was auch immer. So, Vers 2. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen durften über mich. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen. Und das ist schön. Jemand, der demütig ist, und der liegt am Boden. Ne? So, irgendwie hat Jesus gesagt, ich glaube, es war Jesus, oder? Oder Paulus? Na, ist auch egal. Der Heilige Geist hat jedenfalls gesagt, wer zu stehen meint, der soll aufpassen, dass er nicht fällt. Ne? So. Und Jesus hat gesagt, der Kleinste unter euch wird der Größte im Himmel sein. Ich bin vom Herzen demütig. So. Und ja, ist doch logisch irgendwie. Ne? So. Wenn jemand sich groß macht in seinen Augen, ne? Ob er nur wirklich groß ist, ist er dahin. Aber wenn jemand selber von sich überzeugt ist, ich bin gut, ich kann das, alles kein Problem, ne? Ich reiche aus. So, meine Kraft reicht aus, mein Wissen reicht aus, ne? Ich bin besonders oder sowas, besonderer als andere Menschen. Ne? Dann hebt er ab, ne? Und wird größer. Und jemand, der hoch hinaus will, der fliegt natürlich, fällt natürlich tiefer als jemand, der demütig ist, weil das an einem demütigen Menschen ist halt das, dass der am demütigsten ist, ganz nah am Boden ist. Der kann nicht fallen, ist unmöglich. Wenn du auf dem Boden liegst, tiefer geht's nicht. Du bist schon unten. Und deswegen denke ich, meint Jesus auch, der Kleinste unter euch wird der Größte im Himmel sein. Jemand, der weiß, wer er ist, wer ich bin. Jemand, der akzeptieren kann, dass er mich braucht. So jemand, der selbst den Kleinsten von meiner Gemeinde oder von der Welt ansieht und nicht denkt, na, ein bisschen besser bin ich als der oder die. So. Sondern jemand, der selbst den Geringsten für so wertvoll und hoch erachtet, dass er ihn höher hebt als sich selbst. Ne? So wie Paulus es gesagt hat. So. Und das ist schwer, ne? Das ist unmenschlich. So. Ne? Das geht nicht. Das ist unmöglich. Für mich, jeden höher zu achten als mich. Ich schaff's einfach nicht auf Dauer. Ne? Ich bemühe mich. Das ist das Herz von Jesu. Dafür bete ich. Und ich möchte wachsen, indem ich abnehme. Ne? So, aber es ist halt irgendwie ein Prozess. Ne? Es ist irgendwie nicht möglich, dass es sofort alles da ist. Irgendwie schaffe ich es nicht. Und es gibt immer Menschen, die ich kleiner sehe, als ich mich sehe. Ne? Es geht einfach nicht. So, weil ich kenne ja nicht das Herz. Ich kenne ja nicht das Herz von Jesu. Ne? So, ich sehe nur, was äußerlich da zu sehen ist und dann richtig mit dem Herzen vielleicht. Ne? Und schon habe ich die Person klein gemacht. So, um mich groß, weil ich ja über der Person stehe und sage, das ist richtig oder falsch oder das gefällt und das nicht. Ne? So, das sind... Aber das ist schön, weil David ist hier unten und jemand, der unten ist, der kann etwas hochheben. Ne? Und er ist unten in seinem geistlichen Leben, für eine schwere Zeit, aber er ist unten in seinem geistlichen, mit seinem geistlichen Blick auf Gott, ist er der Kleine. Und er erhebt Gott nach oben, so, ne? So jemand, der zu stolz ist um Gott groß zu sehen, so wie Saul, sein Vorgänger, ne, da müsste sich herabbeugen zu Gott. Ne. Es ist ein Gottes groß und er sagt hier, du hast mich herausgezogen, du stehst über mir, deswegen erhebe ich deinen Namen. Du bist der, der mich herausgezogen hat aus meinem Elend, ne, so aus meiner Gefangenschaft. Und ich habe von einem anderen Prediger mal so ein Beispiel gehört, das fand ich ganz gut. So ein, wenn man auf sich selber guckt, so, dann läuft man immer im Kreis. Ne? So ein, wenn man auf seine Sorgen achtet, auf seine Ängste, auf seine Nöte, wenn man auf seine Schwächen, kann es auch sein. Ne? So ein, und, oder auf seine Stärken, auf seine Wünsche oder auf das, was zu viel ist, so was man weg haben will. Ne? Aber jedenfalls ist es, als ob man im eigenen Kreis immer wieder um sich selber dreht. Ne? Und solange man auf sich guckt und auf seine Sachen, dreht man sich an einer Stelle. Und der Boden geht immer tiefer, ne? Weil es platt getrampelt wird und zur Seite. Und irgendwie drehst du dich immer mehr an deinem Problem, deinen Sorgen und um dich selbst, dass du immer tiefer gehst, ne? Bis du irgendwann in einem Krater bist und nicht mehr rauskommst. Ne? Und das kenne ich. Für mich ist das ein gutes Bild. So ist es doch. Guck dir Petrus an, der aus dem Boot steigt zu Jesus. Und er guckt Jesus an und er freut sich in Jesus und solange er auf ihn guckt, steht er im Glauben. Aber dann fängt er an, sich um sich selbst zu drehen. Auf seine Ängste zu gucken, auf seine Nöte, von Jesus wegzugucken, auf sich selbst. Und du siehst, wie er sich um sich dreht und immer tiefer sinkt langsam. Hier ist ein großer Sturm, ich stehe auf dem Wasser, ich kann nicht, Jesus, und so weiter. Meine Ängste, meine Sorgen, meine Nöte. Ich werde umkommen, das werde ich nicht schaffen. Ich werde ertrinken. Ne? Ich komme nicht mehr hoch, ich kann nicht schwimmen. So, ich bin wie gelähmt. So, ne? Aber was macht Petrus in dem Moment dann? Genau das, was David hier macht. So, Petrus sinkt, weil er auf sich guckt. Und der guckt zu Jesus und er schreit und sagt, hilf mir, Herr, ich sinke. Und was macht Jesus? Jesus stand schon die ganze Zeit so da und hat seine Hand ausgestreckt. Nur gewartet, dass Petrus endlich mal hochguckt zu ihm wieder. Und er hat ihn rausgezogen. Und das Problem war gelöst. So, Gott ist der, der uns rauszieht. Und deswegen können wir ihn erheben. Ich will dich erheben, dass meine Feinde sich nicht freuen dürfen über mich. Und genauso sind bei uns dunkle Mächte. Satan, ne, der alles beherrscht. Ihm gehört alles. Außer die wiedergeborenen Menschen. Momentan gehört ihm wirklich alles. Außer das, was Gottes ist. Und das Einzige, was Gott besitzt hier in der Welt, das sind wir. Und da ist ein Feind und der möchte uns, der hat einen Plan und den führt er durch. Und wir können zugucken. Jesus hat das alles offenbart, in Offenbarungen, in Daniel und sonst wo, dass auch der Feind einen Plan hat. Aber dass Gott den überschaut. Und Gott lässt nicht zu, dass der Feind uns auslacht. Schon um seines Namens willen. David sagt das immer wieder. Um deines Namens willen, Herr. Um deines Namens willen. Ich habe gesündigt, sei mir gnädig, um deines Namens willen. Ja? Damit ich kein schlechtes Zeugnis bin. So, ja? Und so ist David auch hier wieder in so einer schweren Situation und er sagt, dich will ich erheben, so, und weil du hast mich herausgezogen. Ne? Du hast mich herausgezogen, damit meine Feinde nicht über dich lachen im Endeffekt. So wie Hiob, der da saß. David war hier anscheinend todkrank. So, und Hiob war auch todkrank, ne, fast. So, ein Sterben nah. Ne. Aller Segen war weg, alles war futsch. Obwohl er Gott so geliebt hat. Ne. So, und trotzdem waren die dunklen Mächte da, die ihn wegreißen wollten von Gott. Und sich erhoben haben über Gottes Willen und gesagt haben, ja, du hast überhaupt keine Ahnung, Gott. Ich wette mit dir. Ja. Weißt du, auch er ist da und im Endeffekt so, ne, hat Gott ihn herausgezogen, damit der Feind nicht lachen kann, ne, über Hiob und auch nicht über den Schöpfer. Sondern der Feind war da, nackt und entblößt und in Scham, ne, weil er verloren hat. Und im Endeffekt, was war das? Gott hat es zugelassen, aber danach war Hiob reicher als vorher. Mit Gottes Segnung und auch im Physischen. Ne? Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien. und du hast mich geheilt. Und Gott lässt manchmal Dinge einfach zu. Ne? Egal jetzt ob physische Krankheit oder seelische Krankheit, ne? Oder psychische Krankheit, so eine geistliche Krankheit gibt es auch, ne? Wo man einfach krank ist und wieder zum Wort kommen muss und zum Geist kommen muss und sich wieder erfrischen lässt, dass man wieder geheilt wird und gesund wird. Ne? So dass dieses Fieber weggeht, das einen blind macht und berauscht irgendwie in der Welt. Ne? So, dass man wieder klar sieht und sagt, von dir möchte ich mich berauschen lassen. Ich war ein Depp. Kann ich mich von dir entfernen? Ne? Und Gott will heilen. Das sagt das Wort. Ne? Aber manchmal, wenn wir uns überheben und wenn wir anfangen größer zu werden, so groß, dass wir auf Gott runtergucken müssten, ne? In dem Moment lässt Gott manchmal einfach schwere Zeiten zu. Und das ist schön, weil ich dann anfange, mit Gott zu reden zuerst. Ne? Ich komme wieder runter, ne? Auf den Boden. Ich komme wieder mit meinem Herzen zu Gott hin und fange an zu reden und zu bitten. Ne? Und wenn er nicht hört und die Situation bleibt, weil ich noch zu stolz bin und nichts gelernt habe, ne? Dann fange ich an zu rufen. Ne? Intensiver und lauter. Und da ist dann der Punkt, wo sich's entscheidet. Akzeptiere ich, was Gott gerade in meinem Leben zulässt und vertraue ihm und höre nicht auf, sondern komme zur nächsten Stufe, wenn er nicht hört, und schreie. Ne? Oder sage ich, ich muss mir Hilfe woanders suchen. David hat gesagt, nee, ich gehe weiter. Ich habe gebetet, ich habe gerufen und ich habe geschrien zu dir. Ne? Zu dir, Herr mein Gott, zu dir habe ich geschrien. Und das will Gott. Guck die Jünger im Boot an, die muss ich ja denken. Ne? An Jesus, sein Leben muss ich irgendwie denken. Ne? So Jesus, der immer da ist und so ruhig ist, immer alle Probleme löst. Ne? Ob jetzt auf dem Boot, Jesus sitzt immer im Boot mit den Jüngern. Ne? So, er sitzt im Boot mit den Jüngern, die Jünger um ihn drumherum. Jesus schläft, weil er sich ausruht und der Sturm kommt. Ne? Wir sind die großen Apostel. Und jetzt fahren wir auf zur nächsten Action mit Jesus. Wir sind die Großen und Starken. Wir sind die, die mit Jesus im Boot sitzen dürfen. So, die jeder sieht. Jeder, der Johannes hört, der verbindet das mit Jesus. Ich bin der Apostel der Liebe. Ich bin Petrus, der Fels. Und Jesus mag das nicht. Der will uns beschützen vor diesem Stolz. Sondern Jesus möchte uns beibringen, kleiner zu werden. So wie Johannes der Täufer das schon erkannt hat. Ich muss abnehmen, damit er groß wird. Wenn ich beharre auf meine Größe, in meinen Augen, vielleicht auch was möglich wäre oder mein Recht wäre, ja, aber wenn ich darauf beharre und groß bleibe, kann Jesus nicht größer werden in dem Reich. Ja. Und so beschützt Jesus. Und was macht er? Er wird einfach mal still. Er schläft. Und der Sturm kommt. Das Boot fängt an, sich zu bewegen. Und es wird dunkel. Ne? Und es wird laut. Und es ist stürmisch. Und das Wasser kommt rein. Und die fangen an zu schöpfen. Und die merken, das wird immer schlimmer. Und da hinten kommt eine Riesenwelle. Und wir kommen hier nicht mehr raus. Ne? Und sie fangen an zu bitten. Jesus, Jesus. Ne? Und dann gucken sie wieder. Und sie gucken von Jesus weg. Und fangen an zu schreien. Wir kommen um. Wir werden sterben. Ne? So. Bis sie wieder auf Jesus gucken. Und wieder zu ihm schreien. Ne? Jesus, wach auf. Rette uns. Und was macht Jesus dann? Sie kommen zurück zu Jesus in ihrer größten Not, wo sie merken, ich schaff's einfach nicht mehr, ich bin schwach, ich brauche Jesus. Und was macht Jesus? Er steht auf und er sagt, ihr Deppen, ihr seid so kleine Würmer, ihr schafft noch nicht mal den kleinsten Sturm alleine. Nee. Jesus steht auf und er sagt, Ruhe. Und ist ruhig. Sofort gerettet. Paulus hat gesagt, Gott hat mir einen Stachel gelassen, damit ich mich nicht überhebe. Er hat es mir gelassen, damit ich mich nicht überhebe in meinem Lauf. Wir brauchen es. Weil ansonsten würden wir stolz und aufgeblasen werden und wie die Pharisäer rumlaufen. Und du siehst, dass Menschen, Christen, die Gottes Wort verlassen und die den Geist verlassen und die Gott verlassen, Die werden aufgeblasen und überheblicher, ne? Und fangen an, selber zu streichen, ne? Und sich Gott zu machen. So. Aber Gott will uns beschützen, ne? Deswegen, wenn diese Stürme kommen, dann freu dich an dieser Züchtigung. Weil es dient uns nur zu Guten, ne? Es dient uns nur zu Liebe. Es dient uns dazu, uns zu beschützen, damit wir ankommen bis nach Hause. Und guck, er schreit zu Gott und er bleibt beharrlich an Gott dran als Hilfe. Und was ist? Er wurde geheilt. Wer ist Gott? Oder was ist Gott? Luther hat gesagt, Gott ist der oder das, wo du zuerst hingehst, wenn du Hilfe brauchst. Wo du zuerst hingehst, wenn du Rat brauchst. Gott ist das, wo du hingehst, um Sicherheit zu finden oder Schutz. Gott ist das, wo du hingehst, zuerst, was dir Freude macht, was dir Freude gibt und dich entspannt. So. Das ist Gott. Paulus sagt, das sind Götzen. Gott sagt, ja, das sind Götter, tote Götter. Und macht Sinn? Was? Wenn ich krank bin, wo gehe ich als erstes hin? Als Deutscher natürlich zum Arzt, ist klar. Aber wenn ich Rat brauche und nicht klarkomme, wo gehe ich zuerst hin? Suche ich mir das nächste Buch, wo ich weiß, da geht es um das Thema, fange ich an zu googeln, ne? Oder gehe ich zu Gott? Mal gucken, vielleicht hat er ja mehr zu sagen. Ne? So. Wenn ich wo finde ich meine Freude? Ist es Dinge in der Welt, die mich begnügen, da wo ich glücklich bin, wenn ich das habe oder das mache, dann geht es mir gut. Ne? Wo finde ich Sicherheit? Wird mein Herz erst ruhig, wenn ich weiß, ich habe die beste Versicherung? Wird mein Herz erst ruhig, wenn ich weiß, ich kriege so und so viel Geld, wenn ich in Rente gehe? Wird mein Herz erst dann ruhig, wenn ich weiß, jeden Monat kriege ich das und das? Ne? Wo findet mein Herz Sicherheit und Frieden und Ruhe? Wo ist dieser Fels, worauf ich mein Leben baue? Und diese Götzen, die helfen. Das ist so. Sonst würden wir überhaupt nicht uns Götzen suchen. Irgendwie andere Wege, um froh zu sein und zu leben. Aber das Ding ist halt, diese Götzen nehmen im Endeffekt mehr, als sie geben. Zuerst gibt es dir ein bisschen Freude, zuerst gibt es dir ein bisschen Sicherheit, zuerst gibt es dir ein bisschen Wissen oder sonst was, ne? Oder Hilfe. Wo gehe ich hin mit meinen psychischen Problemen, wenn ich welche habe? Gehe ich zum Psychiater oder zur christlichen psychischen Seelsorge, ne? Oder zur Gemeinde, zur Seelsorge, ne? Oder suche ich erstmal, wie David, mein Trost bei Gott. Er ist der Einzige, der unsere Herzen heilt, ne? Und somit, das ist gefährlich, ne? Wir wissen das. Paulus warnt immer wieder, Gott warnt immer wieder vor diesen Götzen. Weil du kriegst was, woran du dich festhältst, und im Endeffekt wird auch was gefordert. So, du musst immer was bezahlen. Bei Gott ist es anders. Wenn wir unser Vertrauen in Gott legen, dann ist es Gnade. Gnade fordert nicht zurück. Das ist ein Geschenk und Gott fordert nichts. Sein Herz ist, ich möchte dich segnen, weil ich dich liebe. Ich will das Beste für dich. Ich gebe dir das jetzt nicht und fordere später irgendwas zurück, damit das du gut machst. Ne? Das ist der Unterschied zwischen diesen Götzen und Gott. Und David hat es begriffen. Herr, zu dir schreie ich. Du bist mein Gott. Bei dir finde ich Sicherheit. Du bist meine Burg, mein Fels, meine Festung. Du bist mein Heil und meine Freude. Du bist mein Glück. David lässt nichts offen, so in den Psalmen. Ne? So, Gott ist einfach für ihn alles und er ist Gott. Er ist der einzigste Punkt, wo er Trost findet, wenn er umringt ist. Er ist der Punkt, wo er Freude findet, wenn er traurig ist. So. Er ist der Punkt, der Frieden bringt, wenn er Angst hat. Er kommt zu Gott. Und ich bin so dankbar, wirklich so von Herzen dankbar, dass Gott mich von Anfang an gelehrt hat, komm zu mir, vertraue meinen Geist. Das ist nicht dumm. Das ist weise. Lass die Bücher, lass die Menschen. Komm zuerst zu mir und ich werde zu dir reden. Und ich werde dann Menschen benutzen, die dich zusätzlich noch stärken und erbauen und ermutigen. Brüder und Schwestern, die zu dir kommen. Oder Heiden. So Menschen, die Gott nicht kennen und nicht kennen wollen, die er trotzdem benutzt, um zu reden. Ne? Situationen. Oder sein Wort. So, aber zuerst, und das räumt er ein, möchte er die Nummer 1 sein. Ne? Er ist ein sehr eifersüchtiger Gott. Und wenn meine Frau nicht zu mir zuerst kommen würde, sondern sich Rat, Liebe, Schutz, Trost oder sonst was bei irgendwas anderem oder irgendjemand anderem holen würde, und ich nicht an erster Stelle wäre, dann wäre ich verletzt. Da wäre ich eifersüchtig. Da würde ich sagen, Dorit, nee, das passt mir nicht. Ne? Und Gott ist da noch intensiver drin. Ne? Weil er kennt unsere Herzen. Er weiß jeden Beweggrund, ne? Warum wir Dinge tun. Er ist Gott und er möchte es gern sein. Er möchte uns heilen. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht, Vers 4. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Also stand anscheinend kurz vorm Tod. Aber Gott hat es nicht zugelassen. Er wurde wieder gesund. Auf der anderen Seite sehe ich hier voll so einen messianischen Psalm irgendwie. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. So wie Jesus vom Totenreich wieder nach 3 Tagen rausgenommen wurde. Und wie er belebt wurde, ein neues Leben bekommen hat. Der Erste, die Erstgeburt, der Erste der neuen Schöpfung. Ne? Wir dürfen durch ihn dann leben und Mitschöpfung werden. Und in Epheser 2, das ist ganz schön, ich lese mal vor, wenn ich es finde. Galater, Epheser. Epheser 2, Vers 1. Auch euch, die ihr tot wart, durch Übertretungen und durch Sünden, in denen ihr einst gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Ne? Der Fürst, dem alles gegeben ist, Satan. Ne? Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir dem Willen des Fleisches und der Gedanken taten, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist an Erbarmen, der hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretung mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Ich liebe das so, aus Gnade sind wir errettet. Ich muss es mir nicht verdienen und ich muss es auch nicht zurückzahlen. Aus Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt. Und mitversetzt in die himmlische Region in Christus Jesus, damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Alles vom Gott, in Gott, durch Gott. Alles Gnade. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Psalm 30, Vers 5. Wer sind diese Getreuen? Das sind die sich entschieden haben für ihren Schöpfer und dabei bleiben, die ihren Schöpfer treu sind, die sich seinem Willen unterordnen, die sich ihm hingeben, nach ihm fragen, nach seinem Willen und es auch tun, wenn er redet. Die sich wirklich abgekehrt haben von der Welt und die ihr Fleisch wirklich abgelegt haben. So wie wir gerade gelesen haben, Epheser, die ihr damals in diesen Lüsten und Sünden wandeltet. Aber jetzt müssen wir das nicht. Und auch das, ne, ist mir unmöglich. Aber trotzdem sehe ich, es ist ein Prozess und ich wachse irgendwie und lege Dinge ab. Werde weniger und weniger beherrscht von Sachen, wo ich damals beherrscht wurde. So, wo ich drin stand in diesem Fleisch und in dieser Lust und ich wusste, wie ich rauskomme. Wo ich gerufen habe und geschrien habe, und zu Gott gesagt habe, immer und immer wieder, ich fühle mich, als ob ich da im Teer sitze, als ob ich nicht mich bewegen kann, als ob es mich in der Hand hat. Und das hat es auch. Ne? Unser Fleisch, unsere Lüsten, unsere Begierden, auch die Welt, hat uns, ne, im Griff. Aber das ist eben das Schöne, wir können schreien zu Gott. Ja, und er führt uns da raus. Und er löst uns von diesem Griff. Ne? Er möchte uns befreien, sodass wir Lob singen können. Und wenn dein christliches Leben nur ein Kampf ist, mit Sünde und Fleisch, dann hast du das Wichtigste vergessen. Den Lobpreis. Und jemand, der nur auf sich guckt und nur auf seine Sünden und seine Schwachheit und auf die Weltlichkeit, die er so mag, ne, der wird weniger und weniger Lobpreis bringen. Warum? Weil man dann nur auf sich guckt, nicht auf Gott. Ne. Zur Freiheit berufen. Lob singt den Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Er ist heilig. Sein Name ist heilig. Und heiliger Name. Ihn kann man preisen. Sein Name ist rein, ist gut. Da ist nichts Böses drin. Ist voller Gnade und Liebe. Und das ist schön, weil wir sind in ihm geheiligt. Unser Name, der neue Name im Himmel, der da drin steht, der ist auch heilig. Und wenn wir diesen Namen erhalten, ne, diesen neuen Körper und diesen neuen Namen, dann werden wir auch einen heiligen Namen haben. Ne? Und in Gottes Augen haben wir den jetzt schon. Auch wenn wir hier noch kämpfen müssen. Ne? Aber momentan hat er diesen heiligen Namen. Und wir haben die Heiligkeit durch seinen Namen. Wir können ihn preisen, weil er uns vergeben ist. Weil wir zwar mit dem Fleisch kämpfen, aber im Endeffekt ist es nur er, der das bekämpfen kann. Wir können noch so ringen und wir würden nie siegen. Jesus hat es seinen Jüngern immer wieder gezeigt, auf so unterschiedliche Arten und Weisen, ne? In seinem Dienst, andere zu segnen. Die Jünger sind da, 5000 Leute, alle sind begeistert, die Jünger sind happy und sagen, wow, hier ist ja echt was los, ne? Und Jesus sagt, okay, jetzt ist Essenszeit. Und die Jünger aus eigener Kraft rennen los, suchen, was sie finden können, ne? Und kommen an mit 3 Broten und 5 Fischen. Oder 5 Fische und 3 Brote? Nee, 3 Brote und 5 Fische? Ah, ist egal, ne? Auch mit wenig. Und sagen, ja, das ist es. Das ist das, was sie aus eigener Kraft bringen können. Aber sie stehen da im Namen und im Willen Jesu und sie sollen dienen und sie sollen diese Menschen segnen. Ja. Aber sie stehen da und sie können es nicht. Sie kommen an einen Punkt, wo Gott sie bringt. An einen Punkt, wo sie sagen, ist unmöglich. Und sie schreien zu Jesus und was macht Jesus? Er vermehrt. Und er gibt. Und dann können sie segnen und geben. Ne? Er hat diesen heiligen Namen. Er ist der, der gepriesen wird. Er ist der, dem man Lob bringt, also Dank. Ne? Weil er es ist, der alles macht. Ich habe mir nichts verdient. Ne, wie wir es gerade gelesen haben, sogar unsere Werke, unser Glaube, unsere Errettung kommt von ihm. Ne? Selbst da habe ich noch nicht mal Anrecht drauf, zu sagen, habe ich gut gemacht. Da habe ich mich richtig entschieden. Im Endeffekt ist es er, der uns zieht, sagt die Bibel. Ne? Er ist der, der uns beschützt. Er ist der, der abmisst, wie viel wir tragen können, wie viel nicht. Ich habe überhaupt nichts zu preisen. Von mich zu preisen. Ne? Und selbst wenn ich der Sünde widerstehe, der Versuchung widerstehe oder durch Anfechtung mit einem Lächeln durchgehe, ne, dann ist es seine Gnade. Und wenn ich mich überhebe, dann bringt er die Sache nochmal, aber ohne sich, ohne seine Hand. Und dann merke ich, ich komme da gar nicht durch. Ne? Weißt du, wir können uns dankend und preisend und durch unser Leben bewegen oder kämpfend und tragend und erdrückend. Ich möchte Veränderungen, das wollen wir alle. So. Aber wir müssen ihm das halt geben und eingestehen, dass wir es uns unmöglich ist. Ne? Er muss befreien. Den Zorn, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Was für ein Gott, oder? Am Abend, da kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Ich finde es schön, wer Gott alles hinschmeißt und auf ihn vertraut, wer Gott zu Gott macht, in seinem Glaubensleben, ne? Wer ihm wirklich vertraut in allem und einfach sagt, ich bin Mensch, du weißt alles, du hast alles, du tust alles. Also kann ich in allem, sogar in den Sachen, wo es logisch wäre, was anderes zu haben, kann ich es trotzdem dir geben und warten, was du dazu sagst. Manchmal schickt Gott uns zum Arzt oder zum Psychiater oder sonst was, ne? Dann ist es gut. So, ne? Manchmal befreit er uns nicht von Sachen, sondern lässt es, wie bei Paulus. Ob es eine Krankheit war oder Fleisch, was auch immer. Aber er lässt es dann halt. Aber trotzdem, auch Paulus war zuerst bei Gott, hat sie mehrmals gegeben und Gott hat ihm geantwortet, ne? Hat gesagt, es hat einen Nutzen, warum ich das lasse. Du brauchst das. Aber ich passe auf dich auf. Und ich trage diese Schwachheit. Und was sagt Paulus dann? Ich habe es verstanden. Und jetzt rühme ich mich meiner Schwachheit. So. Sein Zorn währt nur einen Augenblick. Seine Geschenke, sein Segen, seine Hand über uns ist es. So. Die wir ein Leben lang haben. Und wir leben ewig. Er weiß, was wir brauchen. Und er ist auch gesandt, um uns zu trösten. Und ich liebe das. Er ist nicht nur ein Gott, der uns heiligt, nicht nur ein Gott, der uns lehrt, uns weise macht, uns Geistesgaben und Wunder gibt, ne? Sondern er ist uns aufgegeben, um uns zu trösten. Ne? Nicht nur um uns zu leiten, damit wir sicher sind, sondern auch um uns zu umarmen. Um uns Worte zu sagen, die uns kein Mensch sagen kann. Gott möchte, dass wir fröhlich sind. Ne? Das ist eine Frucht des Geistes, Freude und Frieden. Er möchte, dass wir fröhlich sind, auch in bösen Zeiten, auch in diesen Tälern des Todes schatten. Ne? Er möchte trotzdem, dass wir diese kindliche Freude in uns haben, diesen Frieden in ihm, ne? Diesen Trost, alles wird gut. Da komme ich durch, weil ich mit meinem Gott gehe. Ne? Jesus hat gesagt, er gibt's, oder in Sprüche steht das, er gibt's den Seinen im Schlaf. Warum? Was heißt das? Er gibt es den Seinen im Schlaf. Was ist denn, wenn ich schlafe? Dann mache ich nichts. Ich bin unfähig zu denken. Ich träume zwar und so, aber ne, alles, was um mich außenrum passiert, da gibt es kein Außen. Mein Körper liegt einfach nur da und schnarcht vielleicht. Ne? Oder es kommen Dämpfe raus. Aber ansonsten war es das. Ne? Mehr passiert nicht. Ich selber bin woanders. Unfähig zu handeln, unfähig was zu tun. Ne? So, aber den Seinen gibt er es im Schlaf. Gnade. Ich kann mich entspannen und ihn geben lassen. Das gestern irgendwie das erste Mal gehört, dass der Gott der Muslimen segnet sein Volk nicht. Allah, ne? Diese Götze. Allah segnet nicht. Wir können es sagen, unser Gott segnet. Ohne dass wir darum bitten, segnet er. Warum? Nicht, weil er so nett ist, sondern weil es er ist. Es ist sein Herz, es ist seine Persönlichkeit. Gott ist ein Gott, der segnet. Gott segnet sogar die Menschen, die ihn hassen. Er liebt auch seine Feinde. Und du guckst dir an, die Welt, den Nichtchristen geht es manchmal besser als den Christen. Die betrügen und lügen und trotzdem werden sie reich und groß. Ne? Aber auch da, das sind Götzen. Ne? Alles, was außerhalb von Gott passiert, ist nicht gut im Endeffekt, weil selbst guck dir mal die reichsten Leute an, ne? Oder die ein großes Unternehmen haben, die sind gesegnet ihr Leben lang. Ne? Die müssen Entscheidungen in diesem Leben treffen, für diesen Götzen, die nicht mal richtig sind oder die Grauzone übersteigen. Ne? So, die müssen bezahlen dafür. Das kostet. Du musst eine Menge machen, um Segen zu behalten. Aber trotzdem, Gott segnet und lässt wachsen. Ne? Er hat einen Plan. So. Aber wir dürfen wissen, alles Gute kommt von Gott. Alles Gute kommt von oben. Ne? Und alles Gute kommt von oben. Und das zeigt mir, selbst wenn ich früh aufstehe und mich an der Sonne freue, ist das was Gutes, was gerade von oben kommt. Das ist eine Gnade. Abends gehe ich mit Sorgen vielleicht ins Bett oder mit Trauer oder mit Verzweiflung oder mit Angst. Ne? Aber ich mache meine Augen auf und weg ist es irgendwie. Ich denke nicht mehr dran. Ne? Und das ist ein Segen. Abends geht man einen Streit ins Bett. Passiert bei uns zum Glück eigentlich fast nie. Ne? Aber ist schon mal passiert. Ne? Bist du grimmig in dem Moment, dass du einfach sagst, so, ich gehe jetzt ins Bett, jetzt ist Ruhe. Ne? So, wenn wir jetzt noch weiterreden, streiten wir noch die ganze Nacht durch. Ne? Wir kommen gerade nicht zum Punkt. So. Und du wachst von morgens auf und irgendwie ist es dann erledigt. Dann gibt es nochmal ein kurzes Gespräch danach, was die Frauen brauchen. Aber im Endeffekt umarmt man sich und es ist erledigt. Man geht anders dran. Das ist ein Geschenk. Ne? Dass man Kinder kriegt, dass man einen Job hat, dass man einen Partner kriegt fürs Leben. Das ist ein Geschenk Gottes. Ne? Dass wir können uns freuen. Wir sind Gesegnete. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wandeln. Na, da ist die Überheblichkeit. Wanken. Ich werde ewiglich nicht wanken. Ne? David erinnert sich. Was für ein Dummkopf war ich. Ne? Und ich kenne das, wenn es dir gut geht, wenn alles läuft, ne? Alles ist gerade optimal. So eine Zeiten gibt es ja öfters, ne? Wo du denkst, so, ist echt toll. So, wo dich jemand fragt, und wie geht's? Und du denkst so nach, super. Und dann fragen mich öfters Leute so, dann, bei denen es anscheinend nicht so oft so super läuft, so, na, irgendwas muss da geben. Ne? Kann nicht alles super sein. So. Und dann denke ich nach und überlege so, nö, eigentlich hab alles super. Meine Mama fragt immer, was soll ich mitbringen? Ne? Oder was willst du zum Geburtstag? So, oder zu Weihnachten oder sowas. Und ich denke dann immer nach und denke so, hab eigentlich gerade alles. Was wünsche ich mir? Ich wünsche mir eigentlich gerade gar nichts. Dann gibt es wohl Momente, wo ich mir alles wünsche, was ich nicht habe. Aber es gibt so eine Momente, ne, da bist du einfach zufrieden und alles ist da und gut. Machst dir keine Sorgen, alles läuft. Ne? Und ich glaube, sind Momente, die soll man wirklich genießen. Es wäre schön, wenn es immer so ist, ne? Dass man das, glaube ich, sollte man. Da sollte man einfach nur danken und sagen, Gnade, 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 ne? Dir sei Ehre und Lob und Dank. Ne? So, danke, dass es mir gerade so gut geht. Das Problem ist nur meine Schwachheit. Ne? Das ist oft in den Zeiten, wo es dir dann so gut geht, du langsam Schritt für Schritt vergisst, dass du Gott brauchst. Dass eigentlich alles, was gerade so gut läuft, von ihm ist. Ne? So. Dass er seine Hand da gerade hält und dich leitet und beschützt vor allen möglichen Gefahren. Ne? Dass die Engel gerade hinter dir stehen und mit Dämonen kämpfen, du piekst dir nicht, ne? Und ich renne durch meinen Tag, da, denke an keine Dämonen und keine Engel, ne? Und du fängst an zu schweben, ne? Ohne Gott. Und ich danke Gott dafür, dass er nicht zulässt, dass wir wie ein Heliumballon irgendwo hinfliegen, wo wir platzen, weil wir zu nah an irgendeine Sonne kommen. Das macht er nicht, sondern er bringt uns auf den Boden. Manchmal schnell. Manchmal langsam. Ne? Und manchmal fliegt er mit uns ein Stück. Sagt so, hey. Hey, Stefan. Klopf, klopf. Ne? Aber im Endeffekt, ich bin dankbar, weil es gibt so Momente, ne, wo du sagst, alles macht Gott und ja, und er ist, ne, und aber trotzdem machst du es aus eigener Kraft gerade. Wo es passiert, dass der Glaube und die Beziehung mit Gott, ne, irgendwie so ein Ding werden, also was einfach so läuft, ne? Du kriegst es gar nicht mit. Du tust alles wie immer, du machst es außerhalb von Gott, ne? Auch zu beten oder anzubeten. Ne? Ich bin dankbar, dass Gott uns auf dem Boden hält. Damit uns immer wieder dann in den Momenten so sehr liebt, dass er uns nicht weiter segnet, sondern den Segen einfach mal wegnimmt, um uns weiter zu segnen. So, dass wir wieder klein sind und anfangen, ihn zu erheben. Merken, dass er uns da rauszieht. Merken, dass er alles machen muss. Wenn hier Menschen reinkommen und bleiben, dann ist es Gott. Nicht, weil wir so toll sind als Gemeinde. Wenn Menschen hier reinkommen und fragen, dann ist es Gott, der dich schickt. Ja. Selbst wenn wir Gaben bekommen haben, ist es Gott, der uns die Gaben hält. Ja. So muss das letztens das wieder merken. Ja. Sachen, wo man Lob kriegt und wo man dann anfängt, sich nicht mehr drüber nachzudenken. Ne? So, ne? Hör auf, mich zu loben, bitte, mit den Predigten. So, ne? Du hörst es so oft und du denkst nicht mehr drüber nach, dass du Gott brauchst, um Predigt vorzubereiten, auch um die Predigt dann zu machen. Ne? Bis Gott dann jemand schickt, der einem das Gegenteil sagt. Dann ist man wieder auf dem Boden und fängt wieder an, bei der nächsten Predigt da zu sitzen und sagen, Herr, bitte rede. So, mach, sag du, was du willst, gib mir einen Faden. Oder, ne? Wo man wieder merkt, so, Gott macht das. Und ich brauche dich da. Du musst es machen. Ne? Ich bin ja nur ein Werkzeug. Also benutz mich. So. Ansonsten kommt da echt nichts Gutes bei raus. Ja, ich werde ewiglich nicht wanken. Ich schaffe das schon. Ich kann das. Ich bin stark. Vers 8. Herr, durch deine Gnade hattest du mein Berg fest hingestellt. Alles, was er hatte, diese ganze Macht und dieses dieses Gelingen erkennt und im Nachhinein, das war alles von Gott. Er hat diesen Berg fest hingestellt. So wie Jesus gesagt hat, alles gelingt ihm. Ne? Ich weiß nicht, Jesus, alles, was er macht, gelingt ihm. Steht mehrmals in der Bibel, habe ich schon öfters gelesen, an verschiedenen Stellen. Kann jetzt euch aber nicht die, aber ihr kennt das bestimmt. Ne? Jesus hat es, glaube ich, auch gesagt. Ne? Alles, was er anfasst oder macht, gelingt ihm. Es sind aber nur, wenn er nur der in Gott ist. Ne? Warum? Weil Gott die Ehre kriegt. Weil Gott benutzen kann. Weil derjenige so klein ist, dass er sich führen lässt. Weil jemand so arm ist, dass er sagt, dann gib mir diesen reichen Segen an Talenten. Ne? Weil jemand weiß, dass er sein eigener Wirkungskreis nicht reichen würde, um den Willen Gottes zu tun. So dass er sagt, dann erweitere den Wirkungskreis. Ne? Dass Menschen mir zuhören wollen. Ne? So ein der Gott machen lässt, der wirklich klein wird, der wird einen großen Gott sehen. In sich und um sich. Ne? So ein den kann Gott benutzen halt. Und sei froh, wenn dein Leben gerade einfach läuft, dann ist es wirklich Gott, der dein Berg einfach fest hinstellt. Dein Leben. Dann ist es nur Gott zu verdanken, dass alles gerade klappt. Ja. So. Und selbst wenn du verpeilt bist und alles zur letzten Sekunde machst, so, dann kannst du Gott danken dafür, dass es trotzdem funktioniert. Ja. So. Wer das vergisst, der wird merken, dass er bald zu spät kommt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Ich werde ewig nicht wanken. Ja. Und dann ist Gott ruhig. Und der Berg fängt an zu wackeln. Zu dir, Herr, rief ich. Zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Und wie wird das? Und wenn unser Leben anfängt zu wackeln und aus dem Rudern zu kommen, ne, und wir merken, Gott meißelt gerade oder formt, so ein, ne, wenn wir diesen Schmelzofen merken, wo wir geläutert werden sollen, ja, wie wir näher und näher kommen, die Temperatur hochgeheizt wird, ja, wenn wir merken, dass der Dreck langsam rauskommt, ja, den wir selber dann nicht ertragen können. Ja, dieser Moment ist erdrückend. Ja. Das Moment, wo man sich geistlich tot fühlt. So ein, das Moment, wo man geistlich arm ist. Wo man sich selbst verdammt. Ne? So, aber wer Gott liebt und wer dran bleibt und weiter schreit, ne, der wird diesen Moment nicht verpassen, der danach kommt. Ne? Und ich bin da so dankbar, dass ich 20 machen durfte. Das ist so wunderschön. Ne? Dieses Metall, das so sauber aussieht und es wird heiß und es wird ein Ball und der ganze Dreck kommt auf einmal raus und das Ding ist eine schwarze Rußperle. Ne? Da ist überhaupt nichts Glänzendes mehr. Nur Dreck. Du fragst dich, wo kommt denn das her? Das ist doch geläutertes Silber schon. Das ist doch schon reines Silber. So, wo kommt das her? Oder Gold. Das genau das Gleiche. Ne? Und es wird dreckiger und dunkler und auf einmal kriegt so sieht aus wie flauschiger Ball, ne? Das Metall. Und das ist der Punkt, wo wir dann stehen, so wenn Gott uns überführt, ne? Wo es der Druck so groß wird, dass alles rauskommt. Der Druck so groß wird, dass wir sehen und erkennen dürfen, wer wir eigentlich wirklich sind, ohne Gott. Aber wer dann schreit und wer dann sagt, ich gehe weiter mit dir, nimm das weg. Ne? So, da fehlt dann nur ein Milligramm, ein, gibt's gar nicht das Wort, ein Milligrad, ne? So ein Müh mehr Temperatur. So, und auf einmal siehst du diese Risse, ne? In dieser flauschigen, dreckigen Kohlenperle. So, ne? Und auf einmal werden die Risse größer. Und auf einmal siehst du, wie in einer Sekunde, von einer Sekunde auf die nächste, der ganze Dreck irgendwo hingeht, wohin auch immer. Und du siehst nur diese glasklare Kugel dort. Du kannst durch Metall sehen, wenn es so klar ist und so heiß. Wenn dieser Prozess der Läuterung erreicht ist. Du siehst durch, es sieht aus wie Glas. Wie ein Spiegel. Herrlich und wunderschön. Und das ist der Punkt, wo wir uns wieder hingeben zu unserem Schöpfer und sagen, du bist Gott. Und wir sehen seine Herrlichkeit. Wir kennen wieder sein Blut, das frei ist von Unreinheit, das geläutert hat, das geläutert ist, das uns läutert. Und wir erkennen wieder, Jesus, ich brauche dich, deine Gnade, komm vor mich zum. Und wir sind wieder fähig, festzustehen. Wir sind wieder fähig, gerade zu laufen. Weil wir in dem Moment wieder Lob singen und preisen und danken und wissen, du machst alles. Das bin nicht ich, das bist du. Ich danke dir, dass ich mit darf. Diese Momente sind wichtig und ein Segen. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut? Wenn ich in die Grube fahre, wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, sei mir gnädig, Herr, sei du mein Helfer. Ich mag das so. David ist ganz ehrlich mit Gott, ne? Ganz offen. Und mit der Sache, bete nicht so viel wie die Schwätze oder so, ne? Habe ich mal gehört. Nee, was sagt dieses, was? Nimmt nicht so viel, plappert nicht wie die Heiden auf Marktplätzen oder sowas, ne? Ja, wo dann viele, oder Paulus sagt auch, nimmt nicht viele Worte oder so, ne? War auch mal eine Zeit in der Gemeinde in Leipzig, wo das gerade so rauskam und dann haben auch immer alle angefangen mit Absicht nur drei, vier ganz wenig Worte zu nehmen. Ne? So. Oder wo der eine noch ehrlich betet und sein Herz ausschüttet, so wie David hier. Ne? So. Und dann danach jemand ganz frommes mit Absicht, natürlich dann nur drei, vier Worte nimmt, ganz heilig. Ne? So, dass der andere denkt, so, teuer. So. Habe ich auch schon mal gemacht. So. Ne? Ganz heilig. Ich bin froh, dass da was ganz anderes mit gemeint ist, aber das ist eine andere Predigt. Aber David ist ehrlich vor Gott und er kommt und er schüttet sein Herz aus. Ne? Ich bin froh, dass wir die Bibel haben. So. Und er sagt hier, wer soll dich denn preisen? Ne? Ich bin Lobpreiser. Wenn ich jetzt Staub bin, so, dann mein toter Körper, der wird dich nicht mehr preisen. Du musst mich am Leben lassen. So, ich bin doch dein Lobpreisleiter. Die Hälfte der Zeilen werde ich schreiben, Herr. Los! So, du kannst überhaupt nicht auf mich verzichten. Nee, nee, so ist es nicht gemeint. Aber ich sehe das hier und ich finde es schön. Ne? Er sagt so, ich möchte dich weiter preisen. Ich möchte dich weiter loben. Ich möchte dir weiter die Ehre geben. Dich möchte ich erhöhen. Ne? So. Und wozu ist mein Blut gut? Das ist so wie Jesus, der im Garten Gethsemane dort kämpft und sagt so, oh, wenn es einen anderen Weg gibt, einen anderen Becher, einen anderen Kelch, so, ne? Der Moment, wo man übersetzen kann, so, wozu ist mein Blut gut? Ne? Wo aber Jesus zur Einsicht kommt oder, ja, weiß so, nee, dein Wille, ne? Mein Blut ist gut für alle hier. Wo er am Kreuz ist und sich die Menschen anguckt, ne? So, mein Blut ist wichtig. So, mein Blut ist gut. Höre und sei mir gnädig. Sei du mein Helfer. Und das ist schön, ne? Das ist das, wo Gott sich freut. Das ist das, wonach sein Herz sich sehnt. Und weniger Menschen gehen den Weg und ich verstehe nicht warum, ne? Zum Gott, du bist Gott. Ich glaube dir, dass du Gott bist. Sei du mein Helfer. Guck dir meine Sorgen an. Guck dir meine Nöte an. Bitte sorg du dafür. Ich vertraue dir einfach, bin ruhig. Und ich will schweigen, außer du zeigst mir einen anderen Weg, eine andere Hilfe, die ich benutzen soll, vielleicht als Zeugnis für dich, was auch immer. Aber ansonsten, ich vertraue dir, ich leg's dir hin, mach. Sei du meine Hilfe. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Und das ist das Schöne, oder? Das ist doch dieses Versprechen, das Gott auch gibt. Wirf all deine Sorgen und deine Nöte auf mich, ne? Und ich werde sie tragen. So. Er kommt hier und er bringt alles zu seinem Gott. Und seine Klage, und seine Trauer und seine Tränen und seine Wut vielleicht, so über die Situation, wird zu einem Lied. Kann man das übersetzen, Reigen? Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, was ist, aber für mich ist Musik, ne? Aha, ist ja noch schöner. Kann man im Reigen alleine tanzen? Ist ja noch cooler. Das nächste Mal google ich lieber. Also ein Freudenstanz in der Gemeinschaft. Schön. Du hast mir meine Klage in Lobpreis in der Gemeinschaft gebracht. Und das ist doch schön, oder? So, dann macht das noch, ist es noch viel tiefer. So, du bist alleine in deiner Situation, alleine in deiner Trauer, in deiner Klage, in deinen Nöten. Aber du gibst es Gott ab. Und die ganze Gemeinschaft hat was davon. Ne? Jeder kann Gott preisen und loben. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet, damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Ne? Ist eine Entscheidung, mit Gott zu preisen. Das macht man nicht mit Worten, ne, oder mit Musik oder so, sondern Gott zu preisen, das ist diese Herzenseinstellung, ne, dieses, wenn ich in Gott lebe und ihm mein Leben hingebe, so das ist ein Lobpreis. Ne. Wenn mein Leben ein Gottesdienst ist, Gott zu ehren, dann ist das Lobpreis. Ne. Aus dieser Herzenseinstellung, aus dieser Lebensweise, aus dieser Überzeugung kommt Musik, da kommen Worte, da kommen ein lautes Danke, ne? Aber es ist ja schon da. Ne? So, da kommt ein Herz, das dienen, einfach nur dienen will und dient. Ne? Aber dieses Herz ist ja schon da. Ne? Der Dienst selber ist ja nur das Sichtbare aus dem Glauben her. Ne? So, wenn ich Gott preise, dann muss ich nicht da sitzen, und wenn ich dann da sitze und denke so, oh, ich muss Gott mal wieder preisen, ne? Dann ist es gut. Ne? Aber, ach, ist egal, ich verrenne mich jetzt. Wenn ich von Gott wegsehe, ist da kein Lobpreis. So, dann preise ich mich oder irgendwas anderes. Oh Jesus, mein Jesus, ich danke dir so sehr, dass du hilfst und dass du rettest und dass du trägst, dass du und so viel Gutes schenkst, so viel Segen, dass du nicht zurückforderst, dass du nicht verlangst, sondern dass du gibst. Du bist der Größte im Himmel. In allen Himmeln. Der Allergrößte. Und du hast dich klein gemacht. Und dadurch, dass du alles besitzt und alle Macht hast, so hast du dich auch zum Kleinsten gemacht, so, weil du hast am meisten geopfert. Und am meisten aufgegeben. Und das selbst bei den demütigsten Menschen auf der Welt, ja, bist du immer noch ein Vorbild für denjenigen in Sachen Demut. Du bist, ja, du bist in allem einfach ein Vorbild. Du bist der, der uns beschenkt und der uns segnet, der uns die Ängste nimmt, der unsere Umstände verändert. Du bist der, der uns leitet und tröstet und beschützt und ernährt und Du bist der, der die Kraft hat, die Weisheit hat, den Durchblick hat. Also, ich danke, dass ich zu dir gehören darf. Du bist mein Gott. Bei dir möchte ich Ruhe finden. Bei dir möchte ich Schutz finden. Bei dir möchte ich Weisheit finden und Erkenntnis. Ich möchte wissen, wie du denkst, wie du siehst. Also, du guckst ins Herz und weißt alles und dir möchte ich vertrauen. Du kennst doch mein Herz und meine Gedanken. Ich will mehr und mehr, dass mein Leben ein einziges Lobpreis ist. Und dass all das, was ich mitkriege davon und sehe davon, einfach Resultat ist aus dem, was schon da ist. Wie du es formst und tust. Ja. Danke für deinen Schutz und für all die schönen Momente, die wir haben. Ich danke dir, dass du dieses Trauerkleid ausgezogen hast. Dass du ein Freudengewand uns gegeben hast. Ja. Für diesen Reigen-Tanz, den wir machen können hier in der Gemeinde, alle errettet sind. Ja, tanzen können. Im Geist sind. Und du bist herrlich. Und wunderbar. Und ich danke dir, dass du nicht aufhören wirst, sondern uns immer wieder, ja, dass du uns auf dem Boden hältst. Amen.